Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Apologetik Projekt Podcast mit meiner Wenigkeit Dave und mit Simon. Hi Simon.
Hello Dave. Freut mich als Gast heute, als Dauergast heute wieder mit am Start zu sein.
Ja, ich bin ja eher der Gast, ne? Wir laden ja immer verschiedene Folgen hoch, teilweise Interviews, die du führst und teilweise Gespräche zwischen uns. Schaut auf jeden Fall in alle möglichen Folgen rein, egal ob es jetzt Interviews sind oder Gespräche zwischen uns. Wir versuchen da auf jeden Fall sehr diverse Themen in unserem Podcast darzustellen. Unter anderem auch das Thema heute, wieder ein bisschen abweichend zu den letzten Themen vielleicht. Da ging es ja auch viel um so historische Sachen und theologische Sachen. Heute eher wieder eine allgemeine Menschheitsfrage. Was ist der Sinn des Lebens? Oder gibt es sowas überhaupt? Und als Christ, wie würde man das vielleicht darlegen? Ja, Simon, der Sinn des Lebens. Würdest du sagen, die Bibel beantwortet die Frage?
Ich würde sagen, die Bibel beantwortet die Frage, aber würde gerne mal ein bisschen grundsätzlicher anfangen. Mhm. Also bevor wir gleich zur Antwort der Bibel kommen, vielleicht mal ein bisschen drüber nachdenken, wie kommt es denn eigentlich, dass sich so viele Menschen diese Frage nach einem Sinn stellen? Also ich bin da auf eine Umfrage gestoßen, hier die World Value Survey. Die hat 2005, 2010 da Studien erhoben und da wurde folgende Frage gestellt: Wie oft denkst du über die Bedeutung und den Sinn des Lebens nach? Was schätzt du, Dave? Wie viele Menschen in Westeuropa mit oft oder manchmal geantwortet haben?
Oh, das ist interessant. Nochmal, was war genau die Frage? Über den Sinn des Lebens?
Genau. Wie oft denkst du über die Bedeutung und den Sinn des Lebens nach?
Okay. Ich würde sagen 40%. Einfach mal ins Blaue rein. Höher. Das wäre aber, für mich wäre das jetzt eine hohe Zahl.
40% wäre für dich hoch?
Ja.
Okay, nee, ist es höher?
Okay, dann sind wir bei 60.
Höher.
Oh, noch höher, krass. 75.
77%.
Krass.
In Westeuropa. In Osteuropa auch 77. In der islamischen Welt 83. Mhm. In Lateinamerika 81. In Asien 88. Und in Subsahara-Afrika 89%.
Interessant. Siehst du, habe ich unsere Gesellschaft gleich zu hedonistisch eingestuft.
Ja, das würde mich jetzt interessieren. Also wie kommt es, dass du von 40% ausgegangen bist? Also man muss sagen, das ist jetzt weniger, also wäre weniger als die Hälfte und es ist weniger als die Hälfte von der tatsächlichen Zahl. Denkst du wirklich, die Menschen sind so desinteressiert, wenn es um die Sinnfrage geht?
Ich glaube nicht, dass die Menschen generell desinteressiert sind an der Sinnfrage. Ich glaube nur, dass viele meinen, sie für sich irgendwie schon gefunden zu haben und zu denken, ja, wenn es so weiterläuft, dann passt quasi schon. Also deswegen meine ich das gerade vorher mit diesem Hedonismus. Also dieses gerade in Westeuropa zu sagen, naja, ich verwirkliche mich selbst, ich habe irgendwie meine stabile Struktur gefunden, Arbeitsumfeld, familiäres Umfeld, Freunde, ich habe ein geregeltes Einkommen, ich habe genügend Wohlstand, dass ich mich wohlfühle. Und da hätte ich geschätzt, dass viele sagen, dann brauche ich mir die große Sinnfrage eigentlich nicht stellen, die macht mich nur depressiv.
Ich meine, das war ja auch bei dir in deiner persönlichen Reise mit Gott eine ganz wichtige, ganz entscheidende Frage, ne?
Ja. Die Sinnfrage war für mich eine der entscheidenden Fragen, ne? Die also wortwörtlich entschieden hat über Leben und Tod. gibt es diesen Sinn, ne, im Leben?
Ja. Ich glaube, es war die zweite oder dritte Folge, kann man hier auch im Podcast nochmal nachhören, wo der Dave seine Story zu Gott und mit Apologetik erzählt hat. Also ich finde, diese Frage, es ist interessant, also ich spreche ja regelmäßig zu dem Thema, warum Gott? Und einmal ziehe ich das so auf, dass ich Argumente für die Existenz Gottes darlege und einmal, dass ich Argumente für die Relevanz der Gottesfrage darlege. Und tatsächlich ist für mich der Sinn des menschlichen Lebens entscheidend verknüpft mit der Existenz Gottes. Und ich kann nicht verstehen, wenn Menschen sagen, ob es einen Gott gibt oder nicht, ist ja völlig irrelevant, weil so entscheidende Punkte wie eben der Sinn des Lebens sich ganz anders, Also man denkt ja ganz anders über den Sinn des Lebens nach, wenn man daran glaubt, dass es einen Gott gibt, der uns geschaffen hat, der uns gemacht hat, von dem wir herkommen und der uns auch ja ein Ziel vor Augen gesetzt hat. Dann wäre ich schon so, wenn wir jetzt über deine Frage, zu deiner Frage kommen, glaube ich, dass die Bibel uns etwas sagt über den Sinn des Lebens. Da möchte ich mal hier eine Bibelstelle tatsächlich anführen, die für mich ganz stark in diese Richtung geht. Und zwar, jetzt habe ich hier gerade das falsche Skript. Und zwar im Philipperbrief, da lesen wir, wie Paulus in Kapitel 3, 13, 14 folgendes sagt. Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber tue ich. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück, konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen. Den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. So, wenn ich jetzt über den Sinn des Lebens in biblischer Perspektive nachdenke, oder über den Sinn des Lebens generell nachdenke, würde ich die Behauptung aufstellen, dass das, was Paulus hier anspricht, das Ziel, das er vor Augen hat, eigentlich dafür maßgeblich ist. Der Sinn unseres Lebens leitet sich ab, so würde ich das beantworten für mich, von dem Ziel, das unser Leben hat. So wie, sagen wir mal, das Ziel dieser Podcast-Folge ist es, dass wir apologetisches Wissen vermitteln oder Menschen sprachfähig machen oder in ihrem Glauben stärken. Wenn wir jetzt eine halbe Stunde nur Witze erzählen würden, dann wäre diese Podcast-Folge zweckentfremdet, sinnlos, weil es nicht dem Ziel dient, das dieser Podcast hat. Und so würde ich sagen, um jetzt mal eine Analogie zu machen, leitet sich der Sinn von etwas von dem Ziel ab. Also das Ziel eines Gottesdienstes ist, dass Menschen eine Begegnung mit Gott haben. Deswegen sind alle Dinge, die in diesem Gottesdienst passieren, diesem Ziel untergeordnet. Und so wäre jetzt auch mein Ansatz zu sagen, okay, wenn unser Leben ein Ziel hat, dann leitet sich unser Sinn im Leben von diesem Ziel ab. Und von der Bibel her gibt es ein Ziel, nämlich die ewige Gemeinschaft mit Gott, die wir auch hier und heute schon schmecken können. Aber ja, das wäre für mich so aus biblischer Perspektive somit eigentlich die entscheidende Antwort.
Die Frage ist natürlich, also ich stimme dem voll zu, selbstverständlich. Ich glaube, es nennt sich auch im Fachbegriff die Teleologie, also die Zielhaftigkeit einer Sache. Ich glaube, dass das ganz entscheidend ist. Viele würden da aber vermutlich einwenden, naja, welches Ziel jetzt mein Leben irgendwie von irgendeinem Gott her hat, kann mir egal sein, solange sich dieses Leben für mich gut anfühlt. Also viele würden sich zum Beispiel selbst als Ziel ja setzen, naja, ich will einfach ein schönes und gutes Leben führen. Und behaupten dann, naja, wenn ich sterbe, bin ich sowieso weg. Oder dann weiß ich ja auch nicht, was kommt. Das kann ich auch nicht mit Sicherheit wissen. Also mache ich irgendwie das Beste aus dieser Zeit, lebe als möglichst guter Mensch, schaue, dass ich möglichst viele Glücksmomente habe. Und dann brauche ich diese metaphysischen Fragen von, oh, da gibt es irgendein großes Ziel und irgendeinen großen Plan nicht. Wäre jetzt ein Einwand, den ich relativ oft bekomme, tatsächlich, wenn ich das darlege, wie du es gesagt hast, hey, da gibt es dieses Ziel, das auch von einem Gott her ausgeht. Was würdest du darauf antworten?
Also ich habe das Gefühl, bei der Sinnfrage ist es so, dass Menschen da, ja, tatsächlich, wie bei verschiedensten anderen Themen auch, oft unterschiedlicher nicht ticken können. Also manche Leute, die treibt die Frage nach dem Sinn des Lebens so rum, dass sie da, wie du es beschrieben und auch erlebt hast, regelrecht dran verzweifeln. Und andere, die, ja, denken eigentlich über die großen Fragen des Lebens nicht nach. Und ich sag auch, wenn ich jetzt über den Sinn des Lebens oder die Frage oder die Relevanz der Gottesfrage für den Sinn des Lebens spreche, sage ich das auch immer dazu, dass ich mir dessen total bewusst bin, dass es viele Leute auch gar nicht kratzen würde. Dass viele sagen würde, ja, okay, dann lebe ich halt vielleicht vom Objektiven her gedacht, ultimativ nicht für einen höheren Sinn, aber ich gebe halt meinem Leben einen untergeordneten Sinn, selbst wenn ich weiß, das ist vielleicht nur eine Illusion und irgendwann schlägt mal ein Komet ein und alles hier ist weg. Aber für mich hat es irgendwo doch funktioniert. ich glaube, manche stört es nicht und andere stört es massiv. Also William Lane Craig, der hat da ja bei Reasonable Faith so ein spannendes Video, wo er über die Sinnlosigkeit des Lebens spricht, in dem Gesetz, dem Fall, dass Gott nicht existiert. Und sagt es dann so, irgendwann schlägt dir halt ein großer Komet ein und alles, wofür du gekämpft hast, Menschenrechte, soziale Gerechtigkeit, deine Karriere, deine Familie, ist halt weg, ist halt verpufft. Also war es eigentlich für nichts. Manche treibt es rum, manche zieht es runter, diese Vorstellung, und die werden dann ja Nihilisten, und andere, die ja, die juckt es einfach nicht. Ich glaube halt, dass es, also zum einen, wenn man es konsequent durchdenkt, tatsächlich nicht zu ertragen ist, aber dass auch das letztlich nur Selbstbetrug ist. Denn wenn ich weiß, das Ganze dient keinem höheren Sinn, wofür ich lebe, weil es kein Ziel gibt, auf das das Ganze hinsteuert, dann weiß ich halt, wenn ich es durchdenke, es ist nur ein so tun, als ob. Kennst du die Story von Sisyphus zum Beispiel?
Naja, genau. Also du meinst das Werk von Albert Camus oder die damit verbundene Sage, also kommt ja nicht von Albert Camus, aber ich kenne es besonders von Camus, weil er diese Sage aufnimmt. Aber es ist eine altgriechische Sage, ne? Der Sisyphus mit dem ewigen Stein.
Ja, was hat's damit auf sich?
Sag mal, ja, genau, Sisyphus wird von den Göttern bestraft. Und die Götter hatten da ja sehr interessante Methoden. Bei Prometheus war es dieser Vogel, der eben irgendwie die Leber jeden Tag rausreißt und die dann nachwächst und so. Bei Sisyphus war es was anderes. Er musste einen Stein rollen, und zwar einen Berg rauf. Und immer wenn er oben angekommen war, dann rollte dieser Stein wieder runter. Er musste sich auf den Weg nach unten machen und begann wieder damit, den Stein hochzurollen. Und das wurde ihm für Zeit und Ewigkeit als Aufgabe auferlegt und war quasi seine Strafe. Genau. Und viele
Warum
Menschen...
Warum liegt da eine Strafe drin? Das wäre halt die Frage. Ja.
Sorry. Ja, weil das ist quasi ein... Das ist sehr interessant, dieser Gedanke, weil, wie ich eben schon angedeutet habe, ich kenne es besonders von Albert Camus, und er würde es nicht als Strafe betiteln in seinem schlussendlichen Fazit. Aber die schlussendliche Strafe, die ihm eigentlich auferlegt wird, ist ja quasi ein Gefängnis. Du musst diese Form von Leben führen, die dich nicht mehr befähigt, irgendwelche anderen Dinge zu tun, die dir keine Sinnhaftigkeit mehr gibt. Du kannst nicht mehr deinen eigenen Zielen nachgehen, sondern du musst das tun, was dir auferlegt ist, auch wenn es für dich sinnlos ist. Und das ist eigentlich die Strafe darin, eine ewige Arbeit, die ihn keine Freiheit lässt und die an sich keinen Sinn macht. Und genau, also ich finde es ganz interessant, gerade dieses Beispiel, du hast es vorher etwas gesagt, dieses mit, ja, wenn man das konsequent durchdenkt, ne? Das ist so eine interessante Frage, die zum Beispiel auch Camus stellt in seinem Werk über Sisyphus, wo er auch sagt, er sagt am Ende, Sisyphus ist ein glücklicher Mensch, er sagt aber in dem Werk auch, und das ist ein sehr interessantes Zitat, gerade über dieses, darüber nachzudenken, dass das Leben sinnlos ist. Er sagt einmal, logisch zu sein ist immer bequem, aber nahezu unmöglich ist es, logisch bis ans Ende zu sein. Das finde ich total interessant, dieses Zitat. Ich mag Camus sehr als Autor, auch wenn ich natürlich überhaupt nicht zustimme in seine philosophischen Aussagen. Aber er ist ein sehr tiefer Denker. Und er sagt eben, die meisten Menschen trauen sich einfach nicht, diese Vorstellung des Lebens bis ans Ende durchzudenken, weil sie deswegen verzweifeln, und er versucht dann den Menschen etwas zu geben, was ihnen hilft, nicht zu verzweifeln, weil er das durchgedacht hat und merkt, ja, das Leben ist tatsächlich sinnlos und du findest keinen Ausweg außer einen, und für ihn wäre das die Rebellion quasi gegen die Sinnlosigkeit, der Sinnlosigkeit ins Gesicht zu lachen und zu sagen, haha, ich bin aber einfach trotzdem glücklich, edgy badgy.
Ja, interessant. Das ist ein Ausweg, ja. Das bringt ja auch ein uns bekannter Kommentator im unter unseren Beiträgen immer wieder gerne an, dass wir da ein unnötig düsteres Bild zeichnen und dass wir Albert Camus da zitieren, wo er uns in den Kram passt, und da, wo er es nicht tut, da lassen wir ihn halt weg. Und da ja die meisten Beiträge über die Sinnfrage, auch gerade mit Bezug auf Albert Camus, von dir kommen, lieber Dave, würde ich an dieser Stelle mal von dir gerne Stellungnahme hören. Bist du ein Cherry-Picker? Holst du dir da die Zitate von Albert Camus, wo es dir in den Kram reinpasst? Und wenn nicht, dann lässt du ihn halt gerne mal weg.
Ich glaube nicht, dass ich da Cherrypicking bin. Ich behaupte ja auch nie, dass Albert Camus total unglücklich war. Also er sagt es ja selber. Er sagt ja, naja, man kann schon glücklich sein. Nur die einzige Möglichkeit, glücklich zu sein, ist, eine Illusion zu schaffen oder im Prinzip der Realität entgegenzulachen und zu sagen, okay, ich erkenne ganz genau die Sinnlosigkeit des Lebens. Ich erkenne, dass das alles totaler Quatsch ist, was wir hier machen. Und mein einziger Ausweg ist, ich rebelliere dagegen und schaffe mir dadurch mein Glück. Also er beschreibt es dann auch bei dem Mythos des Sisyphus. Sisyphus denkt quasi über sein Leben nach, während er den Berg runterläuft ohne Stein, also quasi in seiner Pause. So stellt sich das Camus quasi vor. Und er läuft dann runter und denkt darüber nach. Und in diesem Runterlaufen findet er sein Glück, weil er sagt, ha, aber ich nehme meine Aufgabe einfach mit Stolz. Ja, so, ich trage die Last, die mir auferlegt ist und bin stolz darüber. Klar, es ist ein Weg. Ich meine, ich habe auch andere Werke von ihm gelesen. Der Fremde zum Beispiel oder Die Pest. Sind Werke, die alles sehr ähnlich zeigen. Ich habe zum Beispiel hier einen Ausschnitt aus Der Fremde. Sehr, sehr faszinierendes Werk über einen Mann, der auch eine totale sinnlose Tat tut. Ich will nicht zu viel spoilern, falls jemand das lesen möchte. Aber er wird dann verurteilt und ein Priester kommt zu ihm oder ein Geistlicher und versucht ihn noch irgendwie dazu zu bewegen. Ja, hey, du wirst irgendwann sterben, jetzt oder später und wende dich doch an Gott. Und dieser Hauptcharakter, glaube ich, spricht im Geiste Camus und rastet am Ende dieses Werkes im Prinzip aus und sagt, naja, zum Beispiel hier, Seite 120 von Der Fremde, was schere mich der Tod der anderen und was die Liebe einer Mutter? Was schert mich Gott, was das Leben, das man sich wählt, das Geschick, das man sich aussucht, da ein einziges Geschick mich aussuchen musste und mir Milliarden von Bevorzugten, die sich wie er meine Brüder nannten. Verstand er das? Jeder sei bevorzugt. Es gebe nur Bevorzugte. Auch die anderen werde man eines Tages verurteilen. Auch ihn werde man verurteilen. Also er sagt, dann später auch, Salomos Hund ist genauso viel wert wie eine Frau und so weiter. Also er sagt, alles ist sinnlos. Die Liebe einer Frau ist sinnlos, Leben ist sinnlos, Sterben ist sinnlos. Und darin sieht man eigentlich diese Rebellion. Er merkt ganz genau, wenn ich darüber zu viel nachdenke und darin in diesem Nachdenken bleibe, habe ich nichts.
Ich meine, manche würden jetzt sagen, ihr Christen, ihr glaubt halt an einen übergeordneten Sinn, weil es eurem Leben Bedeutung gibt, die es eigentlich gar nicht hat, dass es eigentlich gar nicht hat, die es gar nicht hat. Eine Bedeutung, die euer Leben nicht hat, ja. Genau. Und das ist halt eine, ja, das ist ja eigentlich diese Selbstillusion, die ihr halt auf was anderes verlagert, indem ihr euch jetzt dann einen Gott einbildet. Und was ich da halt, also ich kann mich erinnern, ich hatte ein Gespräch mit einer, ja, nicht christlichen Arbeitskollegin mal vor Jahren am Tisch. Und dann erzählen wir ihr, es waren ein paar Leute aus einer Kirche, wo wir da zu Gast waren, und ich, erzählen wir ihr halt von unserem Leben mit Gott und was wir so genial finden an ihm und das Evangelium und die Hoffnungsbotschaft und so weiter. Und sie war halt so, ja, das ist ja alles so fast zu schön, um wahr zu sein. Und ich so, jetzt stell dir vor, das Ganze wäre schön und wahr. Ist ja auch unser Motto hier. Christentum nicht nur schön, sondern auch wahr. Und das ist so der Punkt. Also nur weil etwas mit dem irgendwo korrespondiert, was in uns Menschen an Bedürfnissen drinsteckt und wir das schön finden, heißt das ja nicht, dass es, also dass es einen übergeordneten Sinn gibt, den Gott unserem Leben gibt, heißt das ja nicht, dass es damit automatisch einfach nur schöner Selbstbetrug ist. Ich würde sogar es von der anderen Seite aufziehen. Wenn Menschen zu allen Zeiten, in allen möglichen Kulturen, Jahrhunderte übergreifend immer wieder neu diese Frage stellen, wie sie hier gestellt wurde, was ist die Bedeutung, was ist der Sinn meines Lebens, dann könnte das doch auch darauf hindeuten, dass es diesen Sinn tatsächlich gibt und wir deswegen nach ihm fragen. Und da wäre dann mein nächster Schritt, dass es einen wirklichen objektiven Sinn auch nur dann geben kann, wenn es einen Gott gibt, der unserem Leben ein Ziel in Aussicht stellt. Also, dass wir Menschen in uns drin, Zeiten und Kulturen übergreifend, diese Frage stellen, könnte man natürlich deuten als einen Überlebensmechanismus, der halt von der Evolution uns noch irgendwo mit einverleibt ist, könnte man aber auch deuten als einen Hinweis darauf, dass es diesen Sinn tatsächlich gibt. Und ja, selbst wenn, das wäre jetzt noch mein Punkt, dann würde mich deinen Gedanken zu interessieren, selbst wenn es nur eine Illusion wäre, die uns evolutionär irgendwo einverleibt wurde, dann wäre es ja aus rein pragmatischen Gründen immer noch sinnvoll und logisch, danach zu leben und unser Leben eben dann auf Dinge wie einen Gott oder Personen wie einen Gott auszurichten, die uns das tatsächlich auch geben können. Also wenn wir als Menschen, das wäre meine Behauptung, meine These, wir als Menschen, wir sind nicht als Atheisten gemacht. Und es ist im Grunde nicht lebbar, ein konsequenter atheistischer Naturalist zu sein, der glaubt, wir befinden uns in einem kalten, leeren Universum, wir sind nur ein bisschen Sternstaub, das sich gegenseitig durch die Gegend pustet. Ich glaube, das ist eigentlich nicht lebbar. Und so oder so, glaube ich, damit ein Hinweis auf Gott und den Sinn, den er uns gibt.
Also ich finde gerade das Argument, das du genannt hast, dass das einfach eine menschliche, geschichtliche Wahrheit ist, dass eben zu allen Zeiten und Kulturen Menschen sich die Sinnfrage stellen. Das zeigt schon sehr viel, finde ich. Das ist eben nicht so ein neu modernes westliches Problem, weil uns allen langweilig ist und deswegen stellen wir uns irgendwelche Fragen über irgendwelche Metaebenen, sondern es hat mit der grundlegenden Existenz des menschlichen Seins zu tun. Eben deswegen finde ich das Zitat von Camus so gut, wo er sagt, wenige trauen sich halt bis zum Ende zu denken. Und selbst Camus sagt ja, er kann nicht da stehen bleiben zu sagen, ja, alles ist sinnlos, okay, Ende, sondern jetzt muss ich eine Reaktion darauf zeigen, auf die Sinnlosigkeit, weil was mache ich sonst mit meinem Leben? Also das zeigt für mich sehr stark, selbst die konsequentesten Denker, die Sinnlosigkeit des Lebens erkannt haben, bleiben dort nicht stehen, sondern sagen, und trotzdem schreit etwas in mir, ich will leben und ich will ein Leben führen, das irgendwie mit Sinn behaftet ist. Ich finde da Prediger 3, Vers 11 sehr gut zum Beispiel, eine Stelle, die ich immer wieder bringe, wo steht, dass Gott alles schön gemacht hat zu seiner Zeit und er hat die Ewigkeit in ihr Herz gelegt, aber der Mensch kann das Werk nicht ergründen, das Gott tut, weder Anfang noch Ende. Und ich glaube, das ist die Spanne, in der Mensch lebt. Er merkt, irgendwas in ihm schreit danach zu sagen, hier muss irgendwie mehr sein, aber er kann es mit seiner reinen Ratio, mit seinem reinen Verstand nicht erfassen. Und das ist, glaube ich, die Spannung, in der jeder Mensch lebt. Und auch eine Spannung, die dann oft abgekoppelt wird. Also du hast es am Anfang unseres Gesprächs sehr interessanterweise gesagt. So diese Frage, ja, ich finde irgendwie Sinn in meinem Leben, aber es gibt auch irgendwie diesen objektiven Sinn. Der Philosoph Markus Gabriel zum Beispiel sagt das in seinem Buch Der Mensch als Tier. Da sagt er, es braucht einen Sinn im Leben und es braucht einen Sinn des Lebens. Das finde ich total gut, die Aussage. Also deswegen trennen das, glaube ich, manche. Manche sagen eben, hey, ich kann doch zum Beispiel hedonistisch einfach versuchen, hier ein glückliches Leben zu führen und denk einfach nicht über diese zweite Frage nach, ja, was, wenn es diesen objektiven Sinn gibt. Aber wie du recht hast, und ich glaube auch, wie Camus das sagt und viele andere Denker, diese zweite Frage, gibt es da diesen objektiven Sinn? Die kracht irgendwann rein. Und deswegen, finde ich, hat Gabriel recht, wenn er sagt, es braucht beides. Und es ist manchmal auch nicht sofort das Gleiche. Es ist ja klar, ich meine, ich stelle mir nicht jeden Tag hypermetaphysische Fragen, wenn ich meinen Alltag bewältigen will. Also wenn ich mit meinen Kindern agiere, wenn ich auf einen Ausflug gehe, das sind auch alles sinnbehaftete Sachen, weil ich echte Liebeserlebnisse habe mit meiner Familie und so weiter. Das ist in sich selbst auch schon sinnhaftig. Da muss ich mir nicht gleich metaphysische Fragen stellen. Aber ich brauche beides. Wenn ich nur in meinem Zimmer hocke und nachdenke über die metaphysischen Fragen, dann lebe ich ja auch nicht wirklich aktiv.
Das heißt, ich weiß nicht. Ich würde schon sagen, ich brauche nicht nur beides, sondern das eine leitet sich ja vom anderen ab. Also mein Sinn in diesem Leben leitet sich ja ab von einem höheren Sinn. Also ich würde meinen Sinn in dieser Lebensspanne, die ich hier habe, als einen untergeordneten Sinn verstehen, der sich ableitet von eben diesem großen Ziel. Und deswegen, auch wenn ich jetzt nicht bei jeder einzelnen guten Tat, die ich tue und bei jedem Gottesdienstbesuch, den ich mache und jedem Euro, den ich spende und jeder kleinen Mikrohandlung in meinem Alltag immer jetzt direkt das mit Gott und meinem übergeordneten Sinn im Leben oder Ziel im Leben in Verbindung bringe, leitet es sich doch irgendwo schon davon ab. Also das wäre schon so meine
das wäre auch mein Hauptpunkt tatsächlich. Also ich glaube sogar, dass diese Verbindung zwischen diesem Sinn im Leben und Sinn des Lebens nur konsequent möglich ist im Christentum. Und ich glaube, dass alle anderen Weltanschauungen diese Form von Kohärenz, also von diesem direkten Zusammenhang, nicht haben. Eben wie zum Beispiel der materialistische Atheist, der sich dann Dinge aus anderen Weltanschauungen klauen muss im Prinzip, um zum Beispiel bestimmte Ethiken zu begründen oder um Sinnhaftigkeit zu begründen in seinen Handlungen. Genauso glaube ich, ist es auch mit vielen anderen Religionen, dass da eine Divergenz ist, eine Spannung ist, die nicht auflösbar ist zwischen ich glaube da irgendwas, aber eigentlich muss ich was ganz anderes leben. Also auch der Buddhist zum Beispiel lebt in einer Illusion. Im Buddhismus gibt es das Ich gar nicht, aber er gibt sich diese Illusion des Ich hin. Ich glaube, als Christ müssen wir uns keiner Illusion hingeben, sondern das, was wir glauben, was der Sinn des Lebens ist und der Sinn im Leben ist, das ist kohärent. Das passt zusammen.
Um da vielleicht auf was einzugehen, was auch viele Leute vorbringen, es wird ja dann so auch als, ja, wird dann auch in Frage gestellt, ob das denn wirklich so ein besonders erstrebenswertes Ziel ist. Dann sind wir da oben im Himmel und haben da unser Himmelsticket, um dann irgendwo dahin zu gehen. Heißt es denn nicht, dass jetzt dann unser Hier und Jetzt eigentlich nur ein Absitzen und Warten, bis wir dann irgendwo da oben ankommen ist? Also das kann ich schon auch verstehen, weil ja, wenn es so wäre, dass Christsein bedeutet, ich muss jetzt halt die Zeit hier noch irgendwie rumkriegen, sitze jetzt bei runtergelassenen Rollladen im Zimmer, ziemlich zurück von der bösen Welt und lese die ganze Zeit nur Bibel und bete, weil ja das eigentliche Ziel mich wann anders erwartet, dann wäre das tatsächlich eine etwas triste Vorstellung. Aber ich glaube, da herrscht zum einen ein Missverständnis über den neuen Himmel und die neue Erde, also über das kommende Reich Gottes, das uns erwartet. Das ist eben nicht einfach nur ein Ticket für den Himmel, wo ich dann da hingehe und halt dann auf meiner Wolke schwebe, sondern es ist eine Vision für die Wiederherstellung und Heilung einer durch Sünde und Tod vergifteten, zerstörten Welt. Also ich glaube, da müssen wir mal eine extra Folge machen, wenn Leute verstehen würden, was eigentlich der christliche Glaube über das Leben nach dem Tod sagt, das wird bei vielen Leuten Aha-Erlebnisse auslösen und auch einen ganz anderen Blick nochmal geben. Aber gleichzeitig ist es auch so, dass das Ziel unseres Lebens, nämlich die Ewigkeit bei Gott, die Gemeinschaft mit ihm, etwas ist, was wir auch hier und heute schon erleben können. Und es ist ja diese Spannung des Reiches Gottes von schon jetzt und noch nicht. Ja, wir sind noch nicht, wie Paulus es schreibt, an diesem Ziel angekommen. Wir sind noch nicht in der vollkommenen Gemeinschaft mit dem vollkommenen Gott. Aber schon jetzt schmecken wir was von ihm, erleben wir ihn. Und da möchte ich mal ein Zitat bringen aus dem Psalm 16. Da heißt es in Vers 11, du wirst mir den Weg des Lebens zeigen. Vor deinem Angesicht sind Freuden in Fülle, liebliches Wesen zu deiner Rechten ewiglich. Also hier spricht der König David schon in seinem, ja, in der Zeit vor dem neuen Bund, der durch Christus möglich wurde, in einer ganz anderen Episode der Heilsgeschichte, von Freuden in Fülle, die vor dem Angesicht Gottes, die in der Gegenwart Gottes erlebbar, erfahrbar, ja, ergreifbar sind. Und das finde ich eben auch wichtig zu betonen, dass das, was das Ziel, den Himmel, den neuen Himmel, die neue Erde so besonders machen, das können wir hier und jetzt eben auch schon erleben, die Gemeinschaft mit Gott. Und auch hier und heute haben wir eben schon diese Freude, die über unsere Umstände hinausgeht. Und das wäre eben da auch mein Punkt, wenn Leute sagen, hey, ich kann doch im Hier und Heute gut leben, ich brauche jetzt nicht irgendeinen metaphysischen, übergeordneten Sinn, wo ich eben sagen würde, okay, aber wenn dein Sinn im Leben darin besteht, für einen Nationalstaat beispielsweise zu kämpfen. Was ist, wenn du in irgendeinem Teil der Welt lebst, wo du dir die Zähne dran ausbeißen kannst. Ich meine, wie lange kämpfen jetzt die Kurden schon für ihr eigenes Land? Weiß ich nicht, wie viele Leute da jetzt schon ihr gesamtes Leben leben für etwas, was sie nie erleben werden zu Lebzeiten. Dann ist halt das ein Sinn, der dir auch vorenthalten bleiben kann oder der dir auch jederzeit wieder weggenommen werden kann. Wenn dein Sinn im Leben ist, für Demokratie zu kämpfen, für Menschenrechte, dann kommt die nächste Diktatur und alle deine Errungenschaften, dein Sinn im Leben bröckelt plötzlich weg. Wenn dein Sinn im Leben ist, als Hedonist durchs Leben zu gehen, Partys zu feiern, dich mit Wein und Männern und Frauen und was weiß ich alles, dir das Leben gut gehen zu lassen, dann ist halt in dem Moment, wo du angefahren wirst, querschnittsgelähmt zu Hause liegen bleibst, dein Sinn im Leben weg. Und man könnte das jetzt auch auf andere Dinge übertragen, wenn dein Sinn im Leben darin besteht, für deine Familie da zu sein oder dein Partner quasi das Zentrum, der Sinn deines Lebens ist, dann ist in dem Moment, wo dieser Partner, wo diese Familie, die dir alles bedeutet, weg ist, auch der Sinn weg und du bist in einer Sinn- und Lebenskrise. Und als Christ kann ich das genießen, wie du es schon beschrieben hast. Gemeinschaft mit Menschen, die ich liebe, Urlaube, die ich habe, gutes Essen und all das Schöne und Gute, was Gott uns in dieser Welt zum Schmecken und Erleben auch gibt. In seinem Rahmen natürlich, den ich für den besten halte. Aber gleichzeitig weiß ich, selbst wenn mir diese Dinge und Menschen genommen werden, bricht nicht mein Sinn im Leben weg, weil ich einen übergeordneten Sinn habe und auch im Hier und Heute darum das, was mein Sinn, mein Ziel letztlich ausmacht, eben auch schon irgendwo schmecken und erfahren kann. Und das finde ich eben auch genial, dass man als Christ einen Sinn hat, der dann nicht wackelhaft ist, der einem nicht jederzeit wieder genommen werden kann.
Ja, ich finde diese unauflösliche Verbindung zwischen der Ewigkeitshoffnung und dem Anbruch dieses Reich Gottes bereits im Hier und Jetzt, also Lukas 17, 21 sagt der Jesus, ne, so, das Himmelreich ist nicht irgendwo an einem Ort, sondern er sagt, es ist schon mitten unter euch. Es ist bereits jetzt angebrochen. Es wird kein so Bruch sein von, boah, ganz krasses, anderes Leben und plötzlich ist alles ganz anders, sondern es ist auch eine Frage der Existenz. Wir als Existenz werden verändert werden, aber wir werden nicht komplett anders sein, sondern eben die guten Dinge, wie du schon beschrieben hast, die wir hier erfahren, die sind bereits ein Anzeichen dafür, was uns erwartet. Und das ist eben genau das, was du beschrieben hast. Wenn ich innehalte, zum Beispiel, wenn ich mit meiner Familie einen Ausflug mache und ich halte inne und denke mal über die Frage nach, was ist eigentlich der Sinn von dem Ganzen, dann werde ich als Christ eigentlich in dem Moment, wo ich bin, bestärkt und noch mehr erfüllt und merke, boah, das ist total reich und inhaltsvoll und wichtig und gut, was ich hier tue, denn ich genieße etwas, was in Ewigkeit fortbestehen wird. Und ich glaube, in den meisten anderen Weltanschauungen muss man eher dieses Innehalten wegschieben und sagen, oh, wenn ich eigentlich drüber nachdenke, was mache ich hier eigentlich? Ja, irgendwie ist das alles ein bisschen traurig, wenn ich denke, diese Kinder existieren irgendwann nicht mehr und meine Frau existiert irgendwann nicht mehr und ich existiere irgendwann nicht mehr und diese Welt geht unter und dann gibt es gar nichts mehr. Das ist ja irgendwie deprimierend. Das heißt natürlich nicht, dass das Schöne automatisch wahr ist. Klar, das haben wir ja vorher schon gesagt. Da ist nicht ein zwingender Zusammenhang. Aber ich glaube, dass diese Form von Sinnhaftigkeit eben dazu führt, dass ich mein Weltbild auch in den schönen Momenten meines Lebens vertiefen kann, dass ich es noch mehr begreifen kann, dass ich es noch mehr verinnerlichen kann und dass ich daran merke, es ist ein direkter Zusammenhang mit meiner Existenz. Das Schöne und Gute und Wahre, was ich hier erfahre, das deutet, je mehr ich darüber nachdenke, auf Gott hin und nicht von Gott weg.
Ich möchte, wir sind jetzt so ziemlich am Ende, noch ein Zitat vorlesen aus der Kurzfassung des Westminster Catechism oder des Westminster Katechismus. Da wird Folgendes gesagt: Das höchste Ziel des Menschen ist, Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu erfreuen. John Piper, der hat es ja so formuliert: God is most glorified in us, when we are most satisfied in him. Also Gott wird dann am meisten durch uns und in uns verherrlicht, wenn wir am meisten in ihm satisfied, befriedigt sind. Also Gott wird dann verherrlicht, wenn wir Freude an ihm haben. Und das ist letztlich, was auch da wichtig ist. Es ist nicht eine eine Sache von, ja, wir leben halt so unser Leben für Gott, dass wir irgendwann mal woanders an einem anderen und besseren Ort sind, sondern Gott wird dadurch verherrlicht, dass wir begeistert von ihm sind, dass wir uns an ihm freuen, dass wir es über ihn schwärmen und es kaum lassen können, über ihn nachzudenken und mit ihm Zeit zu verbringen. Und das ist etwas, was eben auch unser Leben im Hier und Heute ausmachen darf und unser Leben ja auch schön und lebenswert macht. Also ne, neben all den anderen wunderbaren Dingen. Ich meine, vielleicht um da noch, ja, manchen, die sich da vielleicht ziemlich auf den Schlips getreten fühlen, so ein bisschen die Luft aus den Segeln vielleicht zu nehmen. Wir wollen jetzt keinem Atheisten, keinem Agnostiker jetzt sagen, hey, du lebst ein total sinnloses Dasein und du bist nichts ohne Gott. Ich glaube einfach, dass die christliche Weltanschauung, das wäre mein Ansatz, das, wie wir die Welt erleben und wie wir, ja, wie wir, was unsere Bedürfnisse eben auch sind, am besten erklären und abdecken kann. So, wenn wir in uns drin, jetzt ein weiteres Zitat, ein Verlangen nach etwas haben, das durch nichts in dieser Welt befriedigt werden kann, ist das ein Hinweis darauf, dass wir für eine andere Welt geschaffen sind. Das sagt C.S. Lewis. Und ich glaube, das ist der Punkt. Ich glaube, dass wir alle, wenn wir über die Welt nachdenken, in der wir sind, wenn wir in uns reinschauen und uns fragen, was haben wir für Bedürfnisse, wie empfinden wir die Welt, in der wir stehen, wenn wir sie anschauen mit der christlichen Brille, glaube ich, ergibt sie am meisten Sinn. Dass wir Menschen ein Bedürfnis nach Sinn haben, lässt sich für mich am besten dadurch erklären, dass es tatsächlich diesen übergeordneten Sinn gibt. Und diesen übergeordneten Sinn, für den wir Menschen ein Empfinden haben, selbst wenn wir das zwischendurch betäuben oder verdrängen können oder sagen, ich denke einfach nicht über die Frage nach, wie jetzt vielleicht das im Buddhismus der Fall wäre oder wo ich das, ja, ich will jetzt hier keinen Strohmann bringen, aber wie das vielleicht in manchen hedonistischen Lebensmodellen der Fall wäre. Aber dieses Bedürfnis, das grundsätzlich in uns Menschen steckt, ich glaube, das wird am Ende nur sinnvoll und zufriedenstellend mit der Existenz Gottes beantwortet werden können. Und darum ist, glaube ich, das, was wir erleben, wir erfahren es ja, oder wie wir die Welt wahrnehmen und empfinden, es gibt einen Sinn oder dieses Bedürfnis, diesen Hunger nach etwas haben. Ich glaube, das ist alles letztlich wiederum auch nur ein Hinweisschild auf unseren Schöpfer.
Finde ich ein sehr gutes Abschlusswort. Auch wenn natürlich vielleicht jetzt viele Fragen offen bleiben. Es ist natürlich auch nur eine Folge, die bestimmte Themen abdecken kann. In Zukunft können wir vielleicht auch noch über die Frage sprechen, okay, aber was ist mit der Sinnhaftigkeit im Leid? Wir haben jetzt viel über das Schöne gesprochen. Auch über das Schöne genießen, dass das Schöne auf Gott zeigt. Viele könnten die Frage stellen, okay, aber was, wenn ich eben kein schönes Leben habe? Wo ist da der Sinn? Gibt es einen Sinn im Leid? Sicher eine sehr wichtige und entscheidende Frage, eine der schwierigsten Fragen, würde ich sagen. Aber das müssen wir in einer anderen Folge behandeln. Ich hoffe, dass ihr diesen Punkt mitnehmen konntet, ja, dass gerade dieser Zusammenhang zwischen dieser inneren Suche und dem, was wir tatsächlich erleben, dass das besonders in Jesus zusammengeführt wird. Gerade auch in seiner Person, ne? Gleichzeitig im Himmel verortet, ganz Gott, und gleichzeitig kennt er das Leben hier als ganzer Mensch. Ich glaube, das ist eine Existenz, die mit unserem Leben sehr viel zu tun hat. Wir müssen diese Hoffnung auf Ewigkeit nicht wegwerfen. Und trotzdem müssen wir nicht uns gedanklich hier schon verabschieden von dieser Welt und irgendwo in irgendwelchen Sphären schon sein, sondern wir leben dieses Leben sehr, sehr bewusst, auch als Christen, in einer Hoffnung, die über den Tod hinausgeht.
Ja, ihr dürft auch sehr gerne konstruktives Feedback an uns richten, für diese Folge oder auch andere Folgen. Wir freuen uns immer über Mails, wo wir ja hören, was euch so gefallen und angesprochen hat und auch welche Themen euch so bewegen würden.
Ich sage an dieser Stelle, gerne auch kritische Rückfragen stellen, wenn ihr sagt, hey, ich habe da was nicht verstanden oder ich stimme da einer Sache nicht zu. Wir gehen gerne in einen konstruktiven gedanklichen Austausch. Das muss sich dann alles im Rahmen halten, natürlich, ne? Wir können nicht immer philosophische Absätze schreiben, gerade im Social-Media-Bereich, aber schreibt uns auch gerne Nachrichten auf den verschiedenen Channels, die es da gibt, auf unserer Website www.apologetik-projekt.de findet ihr ganz viele Informationen zu unserer Arbeit, schaut auch gerne in unsere anderen Folgen hinein, Wir haben schon verschiedenste Themen hochgeladen, hier in unseren Podcast-Folgen, aber auch auf YouTube, auf Instagram, auf unserer Website, in Blogbeiträgen. Da findet ihr sehr, sehr viele weitere Themen zu spannenden Glaubens- und Lebensfragen. In diesem Sinne verabschieden wir uns und freuen uns, wenn ihr zur nächsten Folge wieder einschaltet. Bis dahin, alles Gute und Gottes Segen.
Bis dann.